96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 96. Minute, dem wohl besten 96-Podcast, den es gibt. Mein Name ist Henne, ich sitze hier heute mit Hannes und Gianni und Jungs, was für eine Woche, ey. Zwei Siege, eine Altin-Folge, was für ein Feedback auf die Altin-Folge.
Ja, Mann.
Wie geht's euch?
Sehr positiv gestimmt, wie du gerade schon gesagt hast, aufgrund der sportlichen Situation, aber vor allem auch das Feedback, was wir bekommen haben. Man muss ja sagen, von jung und alt. Also das hat mich besonders gefreut, dass uns alte Leute oder ältere Leute geschrieben haben, was die mit ihm verbinden und dass sie sich von Herzen bedankt haben, dass wir ihm irgendwie die Möglichkeit gegeben haben, einfach mal so aus seiner Zeit hier und seiner jetzigen Zeit zu quatschen und ja, boah, überwältigend, ne?
Ja, wir können ja jetzt auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Gianni. Wir saßen ja tatsächlich mit ihm in einer Loge, dessen Namen wir jetzt nicht nennen an dieser Stelle, piep, mit ihm im Niedersachsenstadion, haben aufs Grün geguckt und haben ihm zugehört.
Korrekt. Das Feedback hat mich tatsächlich nicht gerade überrascht, aber es war cool, gerade von den Älteren zu hören, ey, so kannte ich den Altin nicht. Viele haben ja das Feedback gegeben, dass man Altin da auf jeden Fall von einer ganz anderen Seite kennengelernt hat in der Folge. Und ich glaube, jeder, der die Folge gehört hat, hat verstanden, warum das, glaube ich, so extrem Spaß gemacht hat mit ihm.
Ja, mich hat seine Redseligkeit auch so beeindruckt. Also wie gut der, also es gab zu keinem Zeitpunkt, irgendwie hatte ich, Gianni und ich saßen ja im Off hinter euch und haben genascht und mitgelacht. Und es gab zu keinem Moment irgendwie den Zeitpunkt, wo man das Gefühl hatte, er wüsste nicht, was er sagen soll oder ihm ist es unangenehm oder wir nerven ihn oder so, sondern er war so richtig redselig, konnte super frei, der hat ein Wissen, also aus seiner Zeit, der konnte einfach, Henne hat ihn auf Situation angesprochen und der konnte das sofort irgendwie bebildern, der wusste sofort, welcher Schiri in der Situation am Start war. Das ist Wahnsinn, also jeder, der noch nicht reingehört hat, absolutes Must hier.
Genau, ist eine zeitlose Folge, die man immer wieder auch nochmal neu hören kann. Wir haben sie, glaube ich, auch schon jeder so 3-4 Mal gehört. Ja. Weil es einfach ist eine geile Kombination aus. Der hat ja echt gute Botschaften auch dabei, ne? Aber auch unfassbar lustige Stories rausgehauen über seine Ex-Mitspieler, ne? Aus der Dusche und so teilweise, ne? Also, boah, war ein rundum gelungener erster
Gast.
Übelst.
Genau. Ich muss euch was erzählen, was mir passiert ist.
Okay.
Ich habe mir gedacht, ich brauche neue Sportschuhe, Laufschuhe, weil meine so abgewetzt sind und habe die nicht mehr online gefunden, beziehungsweise neu gefunden. Das heißt, ich habe bei Vinted geguckt und habe mir...
Gebraucht holst du dir
einen Laufschuh? Nee. Die waren neu mit Etikett, aber die gibt's irgendwie hier gerade nicht mehr im Internet und der Verkäufer saß in Frankreich.
Okay, und Vinted ist, ich dachte, das wäre gebraucht.
Nee, gibt auch super viel Neuware und der war auch super bewertet und dachte ich mir, ja, dann hole ich mir die, weil, wie gesagt, hier waren die in meiner Größe nirgends zu haben und auch noch fairer Preis, hab die bestellt und dann kam mein Paket und das war schon so übelst leicht und ich habe das in der Hand, ich denke so, boah, ja gut, ja, Laufschuhe scheinen immer leichter zu werden.
Was und kommt denn jetzt?
Schneid die auf und hab so ein, ich dachte, das wäre irgendwie nur die Verpackung. Das war so eine Plastikfolie irgendwie. Und dann habe ich weiter hingeguckt und festgestellt, das ist wie so eine Hose. Und ich dachte zu Beginn, dass das für einen Boxsport, wenn man das sein Gewicht cutten will, ne, also um nochmal vor der Waage auf Gewicht zu kommen, dann zieht man so Schwitzanzüge an. Und die haben dann überall oben, unten, an allen Ausgängen haben die so so Gummizüge. Also, dass der Schweiß nicht rausgeht, aber du halt richtig ins Schwitzen kommst. Und dann dachte ich, das wäre so ein Ding. Dann habe ich recherchiert, nichts gefunden. Und dann habe ich ein Foto gemacht und das bei Google Lens hochgeladen. Und dann war das eine Inkontinenzhose. So ein Inkontinenzslip. Und dann ging die Reise nämlich erst los, weil dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, irgendwer, der inkontinent ist, der hat jetzt übelst geiles Paar Laufschuhe und ich, der Laufschuhe haben wollte, hatte so eine Inkontinenzhose. Und dann war das Problem, dann musste ich ja an Vinted herantreten Und Vincent hat gesagt, ja, alles klar, gucken wir uns an, aber tritt auch mal an Hermes, den Versanddienstleister, ran. Und da kann man so einen Umrückruf beten. Das gibt's, ne? Dann rufen die einen zurück und dann kannst du den Fall da angeben. Und dann fragt sie mich, okay, und kam da der falsche Artikel? Ich sag, ja, da kam der falsche Artikel. Ja, was beschreiben Sie da mal, was denn ankam? Also, ich sag, das war eine Inkontinenzhose. Und dann war es kurz still am Telefon. Wie? Ja, ich sag, das ist so eine Inkontinenzhose. Ich musste das selber recherchieren. Und jetzt rede ich seit 2-3 Tagen mit Vinted als auch Hermes über Inkontinenzhosen. Das Wort habe ich so oft in meinem Leben noch nicht benutzt. Aber ja, ich bin jetzt stolzer Besitzer einer Inkontinenzhose.
Aber so in Unterhosenform oder wie habe
ich
mir das vorzustellen?
Ja, wie so eine Riesenpampers, aber nur Plastikfolie. Die ziehst du dir dann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Es gibt da draußen keinen Bedarf und auch keinen Markt und keine Nachfrage für gebrauchte Inkontinenzhosen.
Also, falls du uns hörst, falls du
Laufschuhe hast, melde dich.
Melde dich bitte. Wir tauschen Inkontinenzhose gegen Laufschuhe.
Ja, wir machen das auch alles diskret. Keiner wird es erfahren.
Und hast du sie jetzt an?
Nee, habe ich nicht an.
Nee. Hast du beim Podcast mal laufen lassen
können. Was glaubt ihr, für wen ist es beschissener? Für mich oder für ihn? Also, dringender ist ja auf jeden Fall für ihn, oder?
Für ihn. Für ihn ist dringender. Für ihn. Also, der hat dringend eine Inkontinenzunterhose gebraucht und hat jetzt Laufschuhe.
Für den Urlaub, ne? Ja? Für den Urlaub hat er das gebraucht. Und jetzt hat er die nicht.
Du kannst jetzt halt joggen gehen.
Und jetzt muss der Typ denen das erklären.
Oh, herrlich. Ja. Oh, danke für diese
Guter Einstieg.
Story, genau. Ja. Geil. Hast du ein Foto gemacht?
Ja, kommt in die Story und vielleicht verhökern wir sie mal für einen guten Zweck. Das wäre doch unser erstes. Ja, doch geil.
Erstes Merch.
Ja. Kommt ein Logo von uns.
Kleben wir noch unseren Sticker vorne drauf und dann haben wir das erste Merch. Sehr gut. Ja, dann gehen wir doch mal rein, oder? In das Spiel gegen Kiel. Und ihr wisst ja, wir warten immer sehnlichst gespannt auf die Startelf und Hannes hatte da Informationen von den 4 großen Buchstaben und schrieb uns 1,5 bzw. 2 Stunden vor Anpfiff in unserer Gruppe Nawrocki Startelf, Bundo Tribüne. Aber nur eine Sache davon stimmte.
Ihr wisst welche.
Weil Nawrocki konnte nicht spielen. Johnny, willst du mal erzählen, warum er nicht spielen konnte? Du hast das bei der Pressekonferenz aufmerksam verfolgt.
Ja, ich glaube, es wurde heute auch schon aufgegriffen in dem hannoverschen Medium. Ja, der Kollege wollte sich morgens oder vorm Spiel, ich weiß nicht, umziehen und dann hat es auf einmal im Rücken gezwickt.
Ja.
Und was er nun hat, weiß keiner. Die Frage steht immer noch im Raum. So groß wurde darüber nicht weiter gesprochen. Nur, dass er sich beim Umziehen irgendwas im Rücken verklemmt hat.
Die erste Frage von mir an euch war, stellt euch vor, ihr seid Arbeitgeber, steht morgens auf, ist die Hölle los und du kriegst die Nachricht.
Ich sag's dir.
Ich war ja letzte Woche, krank mit Grippe, bin ich heute Morgen aufgestanden. Wollte mich anziehen, dann musste ich niesen, jetzt habe ich einen Bandscheibenvorfall.
Ja, aber hat uns schon erstmal, ne, gerade nach deinem Hottake von der letzten Woche einen kleinen Dämpfer verpasst, ne, weil wir dann so gedacht haben, oh nein, wenn das jetzt nicht das schlechte Omen ist. Tatsächlich ist für ihn Ime Okon aufgelaufen, auf links. Und ansonsten blieb die Startelf aber unverändert. Never change a winning team. So sind wir reingegangen wie die Woche zuvor auch. Und ich habe mir dann gestern noch die Sky-Zusammenfassung angeguckt und habe da gesehen, wer da auf der Tribüne saß. Le Mertesacker. Den ja unser Freund Altin auch schon, also Altin würde ihm seine Stimme geben. Ne? Dann haben Schmatke und Kind das in unserem Podcast gehört und zack, sitzt er wenige Tage später bei uns auf der Tribüne und guckt sich das mal an.
Es ist eh verhext, ne? Also Gianni mit seinem Hot-Take auf einmal wird das von sehr vielen Menschen aufgegriffen mit dem Punkteschnitt von Nawrocki. Es ist, ich glaube, wir machen schon ganz grundsätzlich, kann man sagen, eine gute Arbeit.
Ja, ja, aber Merte wäre schon geil, ne? Also der soll sich das hier mal angucken und unter Schmatke ein bisschen lernen. Noch 2 andere Sachen, die vor dem Spiel noch wichtig waren, hatten wir letzte Woche vergessen. Kiel hatte eine englische Woche. Also die kamen ganz schön mit schweren Beinen an. Wir haben ja im Pokal am Dienstag gegen Stuttgart gespielt, was nicht so schlecht war für uns. Und was ich gerne vorweg auch nochmal stellen würde, ist das Zuschauerthema. Also es waren ja knapp 32.000 da. Für mich sah es wieder ein bisschen weniger aus. Und da sind wir wieder bei den 4 großen Buchstaben, die da irgendwie eine Story draus machen wollen, dass 96 irgendwie die Zuschauer wegrennen. Und ich fand's wunderbar, wie Tietz nach dem Spiel darauf reagiert hat. Er hat nämlich gesagt, er hat wahrgenommen, dass die Fans, die aktiven Fans, alle Tribünen mitnehmen wollten und das auch gelungen ist.
Stark, ist ihm aufgefallen.
Ist ihm aufgefallen mit dem Wechselgesang, ne?
Mhm.
Ist krass, ne? Dass man sowas merkt während so einem Spiel.
Feier ich, stimmt.
Geil, ne? Ja. Aber man muss auch sagen, die Osttribüne ist auch nicht schlecht, beim Wechselgesang.
Ich finde die lauter als die West.
Ja, die haben ja auch alle pünktlich einen im Arsch, ne? Die sind dann, die haben dann Bock zu singen.
Ich frage mich immer, ob die wirklich lauter sind oder ob die West einfach weiter weg ist. Aber ich finde auch, das scheppert schon ordentlich da. Ja. Gut, dann gehen wir mal rein. Also crazy, wie beide Mannschaften rausgekommen sind, fand ich. Also beide sehr hoch gepresst und 96 hatte echt so Messer zwischen den Zähnen, hatte ich das Gefühl. Also die sind so richtig reingegangen mit, ey, das ist eine einmalige Gelegenheit hier in der Tabelle. Es haben wieder alle so halbwegs für uns gespielt und wir müssen dieses Spiel direkt an uns reißen und das ist auch gelungen. In der fünften Minute hat Aseko im Pressing schon einen Ball erobert und spielt einen Doppelpass mit Jokota und eine unfassbare Ballannahme von Aseko, wie der dann in den 16er eindringt und das Ding Richtung Elfmeterpunkt spielt scharf und ja, Chelman mit seinem 12. Tor wieder goldrichtig blockt das Ding ins Tor und ich weiß nicht, wie es euch ging, ich habe so krass gejubelt, weil das so eine geile Hütte war. Ja. Ne? Also schön herausgespielt, mit Willen da reingedrückt.
Ja, grandios gemacht.
Also ich war wirklich direkt so angezündet von der Mannschaft, weil wir haben echt ein riskantes Pressing gespielt, aber es ist irgendwie alles aufgegangen. Also vielleicht lag es natürlich auch ein bisschen daran, dass Kiel echt müde Beine hatte und wir halt so top fit waren. In der 21. Minute hat Aseko wiederum dann wieder den Ball nach vorne getrieben und steckt ihn dann gut durch auf Kellmann und der geht perfekt am Keeper vorbei und ich hätte ihm die Hütte so gegönnt und der Keeper macht sich aber nochmal lang und hält den ganz gut, lenkt den an den Pfosten und Aseko mit einem doppelten Nachschuss. Auch so eine geile Bude, weil da war so viel Willen drin in diesem Tor, ne, dass er da wirklich zweimal drauf brätert und wir dann in der 21. Minute schon 2-0 führen. Ey. Generell gab es sehr, sehr viele Chancen für uns, sehr, sehr viele Gelegenheiten. Ich hatte dann ich will jetzt gar nicht so das Haar in der Suppe suchen, weil ich echt ziemlich zufrieden war mit der Halbzeit, aber ich hatte so das Gefühl, dass sie dann doch so ein bisschen Oberwasser gewonnen haben und wieder so ein bisschen ins Klein-Klein verfallen ist und die da wieder handballmäßig um den 16er von Kiel da kontaktet haben und ja, den Ball dann mit Schönheit reintragen wollen. Und da habe ich dann auch die ganze Zeit gesagt, ey, komm, geht jetzt auf 3-0. Ey, wir müssen uns jetzt hier heute mal in den Rausch spielen. Aber ich würde trotzdem sagen, es waren vielleicht die besten ersten 30 Minuten der Saison.
Safe, oder?
Definitiv, auf jeden Fall. Hätte ich jetzt auch noch ergänzt. Hat mich nicht nur überzeugt, sondern ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal solche 30 Minuten gesehen habe von unseren Roten. Hab mir die Frage gestellt, ob es daran liegt, dass Kiel zu schwach ist oder ob wir einfach ein extrem gutes Momentum hatten in den ersten 30 Minuten.
Also ja, was mir aufgefallen ist, wir hatten es am Ende der letzten Folge ja gesagt, als es um Kiel ging in Analyse. 96 hat, glaube ich, sehr schnell gemerkt, dass Kiel vorne einfach keine Gefahr ausstrahlt. Die haben es ja wirklich nur sehr spärlich geschafft, irgendwie mal Gefahr auszustrahlen. Und das hat 96 natürlich sehr viel Power gegeben, sich auf die Arbeit nach vorne zu konzentrieren. Und dieses Selbstvertrauen kann man vielleicht mitnehmen. Ja, war grandios. Also ja, wie du schon sagst, es waren die besten 30 Minuten.
Brutal gut.
Seit langem.
Zwischen 30 und 45 gab es dann sehr viele Verletzungen, Unsauberkeiten. Der Platz war wieder extrem seifig. Also die lagen wieder nur auf der Nase. Der Spielfluss war so ein bisschen weg. Und dann muss ich sagen, war es gut, dass wir mit dem 2-0 in die Halbzeit gegangen sind. Gab dann echt nochmal eine dicke Chance für Harris gegen Neu. Und Neu ist groß geblieben, richtig geil gehalten. Geht auch so ein bisschen unter in der Halbzeit, dass er da echt nochmal gut einen rausgeholt hat. Also Neu generell in der Rückrunde. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und was ich so sagen muss, also nach dieser Halbzeit, ey, was wir für Zocker im Team haben, ne? Also wir haben so einen Aseko, der unfassbare Moves hat, einen Jokota, der alle schwindelig dribbelt, jetzt ein Saad nochmal von außen, dahinter wirbelt dann noch ein Udenne rum. Es sind so feine Spieler. Wie ist das passiert, dass wir auf einmal so eine dribbelnde Mannschaft geworden sind. 27 Dribblings wieder in diesem Spiel.
Und, crazy. Genau. Und man muss auch sagen, mit Zart ist jetzt jemand gekommen, der sich langsam gefunden hat, aber jetzt auch sehr stark in diese Dribbling-Aktion geht. Manchmal noch ein Schnuff zu viel, aber der wird mit jedem Spiel besser, ne?
Aber es ist halt geistkrank, wie er auch auf die Kette zuläuft.
Ja, und diesen Mut zu haben, wirklich ins 1 gegen 1 zu gehen.
Ja. Noll auch mit ein, zwei langen Bällen wieder genau in den Fuß. Boah. Das hat einfach so Spaß gemacht.
Also was Noll da für Diagonaldinger wieder rausgeknallt hat. Genau in den Fuß. Wirklich Wahnsinn.
Das hat alles funktioniert in der ersten Halbzeit.
Ja, apropos Noll, in der Halbzeit dachte man dann, dass er raus muss, dass Weinkauf für ihn rein muss. Ich hab gar nicht genau mitbekommen, was vorlag für eine Verletzung.
Ich glaube Rücken, wenn ich es richtig verstanden habe.
Sah auf jeden Fall erstmal übel aus, aber er kam dann früher aus der Kabine, hat sich ein bisschen aufgewärmt und hat dann relativ schnell das Zeichen gegeben, dass es weiterging. Und auch wenn ich Weinkauf sehr schätze, ist es schon wichtig, ne, dass das weiterging, weil der ist wirklich einfach super zurzeit.
Ja.
In der zweiten Halbzeit war dann so ein bisschen der Spielfluss weg. Also wir haben dann verwaltet, was wir uns aber ja auch gewünscht haben. Ich fand, wir haben sehr diszipliniert verteidigt. Wirklich eine gute Dreierkette. Ocon, wirklich ein solider Auftritt. Hat viel weggeblockt, hat wirklich zugesehen, dass er gut steht, dass er gut in die Zweikämpfe kommt. Ist alles gut aufgegangen. Und leider hat dann in der 68. Minute Harris aus der Drehung einen richtig schönen Schuss vom 16er abgelassen und der war unhaltbar für Noll. Da habe ich mich wieder geärgert, da hat die Zuordnung gefehlt. Das ist wieder so ein Tor, der darf da nicht den Ball annehmen, mit dem Rücken zum Tor sich drehen und dann einfach aufs Tor schießen, ohne dass irgendwer dazwischen geht.
Ja, safe. Habt ihr den Fünfer gesehen, also in dem Nullstand? Er stand wirklich umgeben, einen Meter umgeben von Matsch. Und dann siehst du, als er abgesprungen ist und versucht, den Ball noch zu halten, das 2-1, da war einfach da war nur Matsch. Also,
er kam nicht weg.
Er kam, also das will ich jetzt nicht sagen, dass er irgendwie das Tor, das er sonst hätte, zwangsläufig verhindern können. Aber um diese Platzproblematik anzusprechen, das war einfach ein Sumpf, in dem er stand.
Weil ich glaube, bei den Bedingungen gerade kannst du auch den besten Greenkeeper der Welt haben.
Den haben wir ja schon.
Da brauchst du dann schon ein Dach, das du zuschieben kannst, damit das besser ist, ne? Und dann stand es 2-1. Ich muss aber sagen, so richtig Angst und Bange wurde mir nicht. Also dieses Tor war irgendwie komplett aus dem Nichts und hat die Mannschaft wachgerüttelt. Und dann hat Tietz relativ schnell drei Wechsel vorgenommen. Er hat Thordarson, sag mal, was ist das eigentlich für ein zweiter Vorname? Stefan Titu!
Das
hat auch drauf geachtet.
Ich habe nicht gerafft, was er jetzt geschrien hat. Ich wusste nicht, ob er Tor und dann die Fans Darson oder
Stefan Titu. Tor, Darson. genau. STT hat er gebracht. Taibi hat er für Saad gebracht. Und Kokolo kam für Udenne. Hat mich ein bisschen überrascht, dass er Udenne rausgenommen hat. Udenne auch wieder ein bockstarkes Spiel gemacht. Und dieser Wechsel ist tatsächlich aufgegangen. Kellmann hat den Ball richtig gut rausgespielt auf Kokolo. Also unfassbar, was Kellmann zurzeit macht, das muss man einfach so klar sagen.
Goldjunge.
Haben jetzt auch echt in letzter Zeit häufiger mal gesagt, dass der, wenn das wirklich so weitergeht, ist der sicher im Sommer in der Premier League. Ne? Das ist schon, also mittlerweile muss man ja sagen, der macht ja nicht nur Tore, sondern der gewinnt ja jeden Zweikampf.
Ja.
Und der läuft da Meter und man muss sagen, er ist jetzt auch bis zur 82. drauf geblieben und ich habe nicht gemerkt, dass er pumpt wie ein Maikäfer.
Und wenn du Premier League sagst, er vereint halt alles, um in der Premier League durchzuhalten. Ja. Er hat die Physis in erster Linie, was halt die wenigsten Stürmer so haben. Ne? Ja. Das hat ein Kane und ein Gerassi, wenn du diese anschaust, aber in der zweiten Liga kenne ich niemanden, der wirklich so eine Physis hat wie er. Und wie du sagst, der hat einen Zweikampf halt, eine Offensive, das ist abnormal.
Ja, und man muss sagen, wenn er wirklich so weitermacht, dann macht er ja seine 20 ohne Probleme und dann musst du den auch vergolden.
Ich hoffe apropos, nicht.
Ja doch, wenn wir sagen 1 Million pro Tor, oder? Dann sagen wir nicht nein.
Ja.
20 Millionen in der Premier League?
Also, wenn er wirklich, sag ich mal, 20 bis 25 Tore macht und womöglich 96 zum Aufstieg schießt, was weiß ich.
Was wäre denn eure Schmerzgrenze? Fragen wir mal so.
Also ab 15 würde ich sehr gut drüber nachdenken.
Wie alt ist er?
Weil ich weiß nicht, ob der für 26, die deutsche Bundesliga 26. so gemacht wäre. Ne? Wenn man jetzt aufsteigt, also wenn wir in der zweiten Liga bleiben, kannst du den sowieso nicht halten. Und wenn wir aufsteigen, weiß ich nicht, ob der für die Bundesliga so geeignet wäre.
Ich sehe ihn halt, ich meine, selbst wenn er nach England in die zweite Liga gehen sollte bei Nichtaufstieg, verdient er das Dreifache und spielt in einem Umfeld, was perfekt für ihn ist. Mhm. Das heißt auch, ja.
Ich will mir über den Abgang eigentlich noch gar nicht so die Gedanken machen, weil ich endlich mal das Gefühl habe, dass wir einen vernünftigen Neuner im Kader
so
haben.
So geil. Alter. Ja, aber ein Hörer hat das tatsächlich gefragt, so ey, es läuft so gut und ist das einer, den wir vergolden müssen? Ne? Weil wir haben ja oft auch mal so gesagt, einen Chakrun müssen wir vergolden, wir haben sonst nicht jemanden, den wir vergolden können. Und aktuell wäre Chelman eben mit seinem Profil und mit seiner Quote jemand, den man vergolden könnte. Aber egal, Kellmann ist gut im Zweikampf, legt den Ball schön raus auf den sehr schnellen Kokolo, der gut abwartet, auch wieder einen flachen Pass nach innen gibt. Und Stefan Tidu blockt den ins Tor. Vorher zwei richtige Gümmelszenen gehabt.
Er hat versucht abzuziehen, habt ihr das gesehen?
Die rechte Klebe.
Die war kurz da, aber er hat den Mut gehabt. Ja, aber
was ihr nicht gesehen habt, oben waren ein paar Kieler Fans im Oberrang, die haben ihn...
Den haben sie das Bier aus der Hand geschossen, ja?
Die haben ihn beleidigt und dann so, okay. Komm, den zeige ich es erstmal.
Ah, okay. Ja, gut. Und dann, ja, dann stand es 3-1. Dann war die Messe gelesen für mich, völlig verdient auch. Und es hätte dann sogar noch aus meiner Sicht 4-1 ausgehen müssen, als Kokolo dann wenig später in der 90. Minute einen absoluten Sahnepass gespielt hat. Habt ihr den euch nochmal angeguckt in der Wiederholung?
Auf Taibbi?
Schickt Taibbi, ja. Und Taibbi läuft halt immer 1-1 gegen Weiner. Und
oh, versucht zu shippen.
Ich hätte es ihm wieder so gegönnt.
Ja, safe.
Ja, so eine Belohnung hat er echt verdient langsam.
Ja, und dann war das Spiel vorbei. Ey. 3-1. Dritter Sieg in Folge. Die geil. Tabelle sieht jetzt richtig, richtig gut aus. Mhm. Ne, wir haben es vor dem Spiel gesagt, es ist ein absolut richtungsweisendes Spiel, wobei wir das jetzt jede Woche sagen können. Aber das war jetzt natürlich in der Tabelle überragend, dass wir jetzt auch da zu den 38ern gehören und tatsächlich 3 auf den ersten Platz haben. Schließen wir das Spiel ab. Was war eure Szene des Spiels?
Meine war, du hast es damit das Spiel eben fast abgeschlossen, war das 3-1. Ich will auch nochmal herausheben, Kellmann mit dem schwachen Fuß auf Kokolo, Sahnepass. Kokolo, Tor, also STT stand in der Mitte, fordert 3 Sekunden lang den Ball, stand ein Stückchen im Abseits. Kokolo mit dem perfekten Moment spielt ihn auf STT. STT bolzt ihn rein und ein perfekter Jubel vor der Ostkurve. Bei ihm fiel sehr viel Erleichterung ab, hatte ich das Gefühl. Diese Kombination aus diesen 3 Spielern, die da zum Tor geführt haben, war grandios. Zweite wäre noch, nee, sag ich nicht, sag du erstmal.
Ja, meine Szene des Spiels war das Tor von Aseko. Ich fand es einfach unfassbar geil im Stadion. Dieses Auf und Ab der Gefühle. Ja. Der Kellmann rennt am Torwart vorbei, alle waren schon bereit für einen Jubel. Ja, der Keeper war mit den Fingerspitzen dran, lenkt ihn an den Pfosten und dann ja, gab es halt ein Auf und Ab. Man dachte, er wäre drin, dann war er doch noch nicht drin und dann drückte den halt irgendwie drüber und dann war halt Ekstase pur. Geil. War einfach emotional schon ein geiler Moment.
Richtig geil fand ich noch, hat jetzt nicht viel zum Spielgeschehen beigetragen, aber dieser ganz kleine Lupfer von Yokota, wo 3 Spieler vor ihm standen.
Das habe ich noch zusammengefasst.
Und er denkt sich so, wie komme ich da? Dann lupfe ich ihn jetzt aufs Hart.
Das war so clean. Ja.
Ey, übelst geil und zart. Dann auch direkt abgeschlagen, gut gemacht, leider nicht getroffen. Aber das spricht Bände gerade für Yokotas Leistung.
Ja,
ne?
Ja. Spieler des Spiels?
Möchtest du zuerst?
Ja, ich überlasse es dir mal.
Für mich ist ganz klar Seko. Ja, wir haben uns in der letzten Folge ja die Frage gestellt, ob er vielleicht mal eine Pause benötigt, ob der so ein bisschen überhitzt ist, aber der hat allen gezeigt mit seiner Leistung. Die Aggressivität, die er auf den Platz gebracht hat, Seko für mich ganz klar Spieler des Spiels.
Ja, und er hatte auch so eine Bindung ans Spiel diesmal, ne? Also er war wirklich... Ja.
Er war Dreh- und Angelpunkt. Jeder Ball
genau.
Gegenüber ihn.
Genau, ich weiß nicht, ob sie was Kleines verändert haben, aber er war wirklich jetzt mal Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Und wenn wir das jetzt immer hinkriegen, dass diese Position so mit eingebunden ist, ne, im Sinne eines wirklichen Achters, der die Positionen verbindet,
Dann fällt nämlich auch nicht so, das ist mir aufgefallen, nicht so viel Last auf Leopold. dann kann er sich auf sein Gebiet, auf seine Hot Heatmap auf dem Platz konzentrieren. Und dann hat Aseko wirklich mal auf diese Achterposition vollen.
Er schafft natürlich auch einem Leopold Raum, ne?
Ja,
Leopold, der erinnert mich immer wieder an so einen Quarterback. Ja. Der scannt gefühlt die Räume und spielt dann diese scharfen Steckpässe.
Ja, Wahnsinn.
Und durch die Leistung von Aseko hat er natürlich auch viel, viel mehr Zugriff gehabt.
Schließe ich mich an. Ich gehe auch mit Aseko.
Ja. Und du, Henne?
Hast
du?
Ich auch. Okay, ich auch, ne? Weil wir ja auch uns ein bisschen Sorgen gemacht haben und oft ihn jetzt nicht kritisiert haben, aber uns Gedanken gemacht haben, wie wir ihn besser in unser Spiel, wir wissen, wie gut er ist, aber dass wir den wieder in unser Spiel kriegen und das war jetzt wirklich sein Spiel. Ich habe mich echt gefreut, als er da so vor uns getanzt hat, vor der Nordkurve.
Er wirkte schon.
Fand ich geil. Habe ich mich nochmal eine Spur extra mehr gefreut für ihn. Hat mich so ein bisschen an den Moment erinnert, als Chakrun aufs Wappen geküsst hat. Weil du einfach weißt, ey, der Junge ist 19 und hat echt gerade eine geile Willensbude gemacht.
Ja, Mann.
Die Frage ist halt, ob man sich darüber freut, wenn er so ein geiles Spiel macht, weil man immer im Hinterkopf hat, der geht zurück.
Kurzes Fazit zum Spiel. Wir sind jetzt irgendwie sehr reif. Also wir spielen die Sachen nach Hause, lassen uns auch nicht von so einem Gegentor dann umschmeißen. Wir machen weiter. Ich finde die Dreierkette gerade wirklich gut. Es wird sehr griffig verteidigt. Ich habe das Gefühl, es ist ein Spirit in der Mannschaft. Ich habe das Gefühl, die neuen Spieler, also allen voran Zart, aber auch die Spieler, die auch ein Yokota, der ist ja auch noch neu, dass jetzt so langsam so eine Gewöhnung da ist, dass sie sich trauen, dass das Verständnis untereinander besser ist.
Ja, man merkt, wir sind noch nicht am Ende, ne?
Ja.
Nee. Also wir haben ja in der Hinrunde schon geile Spiele gehabt, aber das jeder wusste, da ist noch Luft.
Ja.
Es war noch keine Konstanz drin, aber jetzt so nach. Ich fand das Spiel in Lautern auch gar nicht mal so schlecht, aber jetzt die letzten drei Spiele waren sehr überzeugend.
Ja, und das hat uns ja auch im Winter Mut gegeben. Da haben wir ja gesagt, es ist einfach so viel Potenzial da und Luft nach oben. Das sieht man einfach und es wird sich weiter einspielen. Und ich hatte echt in diesen 30 Minuten das erste Mal das Gefühl, jeder von diesen 11 Spielern ist auf seiner Prime-Position und alles läuft perfekt zusammen gerade.
Ja.
Das war das erste Mal, weil sonst war immer, ich habe auch zu Fabian in der Halbzeit gesagt, erst oder nach der Halbzeit ist auch lange her, dass Tietz mal nicht seine Startelf in der 45. Minute schon kassiert hat.
Ja, du hast völlig recht. Ich habe gestern geguckt, wir haben verhältnismäßig spät gewechselt.
Ja.
Und das spricht genau dafür.
Genau.
Und wenn wir das hinbekommen, nach hinten heraus zu verzögern und die Startelf, also immer länger mit der Startelf so spielen zu können wie jetzt in dem Spiel, und dann noch hinten raus für die letzten 30 oder 20 Minuten diese Bank zu haben mit solchen Spielern.
Boah. Und jetzt stellt euch vor, da kommt noch ein Chakrun dazu, der Alter. Dann von der Bank noch die müden Beine
schwindelig spielt. Ich freue mich so hart auf ihn.
Wisst ihr da was? Können wir da auf Hertha hoffen?
Ich bin der Meinung, mal gelesen zu haben, dass er gegen Hertha wieder einsatzbereit sein soll.
Oh,
ich weiß allerdings nicht, wie aktuell das noch ist.
Über eine Sache müssen wir noch sprechen vom Sonntag. Bundu. Also Bundu ist vom absoluten Fanliebling von der Hoffnung aus dem Sommer zum Tribünenspieler geworden.
Ich werde nicht schlau draus. Ich frage mich, was ist passiert? Er spielt gegen Düsseldorf noch Stamm, bodenlose erste Hälfte, wird zur Halbzeit runtergenommen und sitzt jetzt zwei Spiele auf der Tribüne.
Ja, also ich meine, eigentlich hat Tietz ja mehr oder weniger gesagt, woran es liegt. Der hat gesagt, das war einfach leistungsbedingt und nicht nur, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, wer das kleine Übel stellt, sondern wenn er nicht optimal trainiert, da aber 11 Spieler sind oder 16 Spieler sind, die übelst gut performen, dann trifft es halt irgendwen, ne? Und wenn er gerade in den letzten 2-3 Wochen es nicht hinbekommt, unter der Woche auf den Platz zu bringen, dann muss irgendwer dran glauben, aber ist eine Überraschung, ist es in jedem Fall.
Die Wahrscheinlichkeit wird auch nicht größer, wenn Chakrun wieder zurück ist, ne? Ich glaube, der wird im Training brennen.
Ja. Oder hatte er doch mit Muslic Kontakt?
Aber dann wäre er weg, oder?
Ja.
Oder meinst du, 96 gibt ihn nicht
in einen gibt ihn nicht ab.
Konkurrenten?
Ja, ich weiß nicht.
Aber
irgendwas ist komisch.
Mein Bauchgefühl tendiert dazu, dass es
leistungsbedingt.
Weiß ich nicht.
Okay.
Aber ich glaube, das war es für ihn. Also ich habe da irgendwie nicht so die Hoffnung, dass er da irgendwie nochmal eine Chance bekommt. Dafür ist einfach zu viel Material auf dieser Position.
Ja. Die einzige Alternative wäre noch, an wen ich jetzt denken könnte, wäre irgendwie Weißhaupt, wenn er sich im Training an Weißhaupt vorbeischummelt. Aber auch das sehe ich gerade nicht. Also
ich dachte eigentlich auch, dass nach der Pichler-Verletzung, dass der Bundu vielleicht so ein bisschen umfunktioniert wird zu einem Cayman-Ersatz. Aber auch das steht ja gar nicht zur Debatte.
Nee, aber mit der Ausstrahlung und der Körperspannung, die er halt in dem Düsseldorf-Spiel gezeigt hat.
Oh, hab ich das
aufgeregt. Und wenn er auf dem Training auch dieses Selbstverständnis zeigt, was irgendwie unbegründet ist, dann kann ich es irgendwo auch verstehen. Dann können wir ihn in der Phase jetzt auch gerade nicht gebrauchen. Gianni, du hast ja 2 Spiele am Wochenende gesehen. Du standest ja Samstag auch am Spielfeld dran.
Tatsächlich, ja.
Erzähl doch da mal nochmal kurz von.
Ich war in Hamburg, habe mir das Spiel von unserer U17 gegen den HSV angeguckt. Ja, war arschkalt, kurz gesagt. Der Platz war eigentlich auch gesperrt und zum Beginn des Morgens gab es eine kurze Info, dass das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, weil die Tribüne nicht geräumt war. Ja, ich bin halt trotzdem hingefahren, in guter Dinge, dass ich da irgendwo schon eine Lücke im Zaun finde. Mhm. Der Platzwart hat dann das Tor aufgemacht, netterweise. Und es war auch echt voll und war eine echt interessante Partie. Erste Halbzeit haben unsere Jungroten klar dominiert, sind auch mit einem 1-0 in die Halbzeitpause gegangen und haben das Spiel dann leider noch aus Hand gegeben. Endete mit einem 3-2. Der Eamon Demir hat eine geile Bude gemacht, schönes seitfallsiger Tor. Das war auf jeden Fall ein gutes Ding. Das war auch das 2-2, aber kurz danach haben sie das 3-2 noch kassiert.
Zu welchem Zeitpunkt sind wir da jetzt in der Saison?
Das ist ja ein neues System. Es gibt seit letztem Jahr, nennt sich DFB Nachwuchsliga, ist quasi die Bundesliga und ist gestaffelt in mehrere Runden. Man beginnt in der Achterliga, wo die ersten 3 weiterkommen. Da ist sowohl unsere U17 als auch unsere U19 weitergekommen. Und jetzt geht es quasi in die nächste Runde. Ich glaube, aus den 3 Siegern bildeten sich 8 Ligen, nee, 4 Ligen. 2 im Norden, 2 im Süden. Mhm. Und Hannover ist jetzt in der 6er-Gruppe mit Leipzig, Dortmund, Magdeburg, Kiel und den HSV. Waren das 5?
Ja, 5 plus 6
waren alle, ja.
Geil. U19 natürlich gleiches System. Kurz darauf gesprochen, die U19 hatte Sonntag ein Heimspiel gegen Leipzig. Die haben es, meine ich, 4-3 verloren, aber hier auch da. Die Gegner Leipzig und Hamburg, das sind natürlich NLZs, die ordentlich Material und Potenzial in ihren Mannschaften haben. Von daher können unsere Jungs stolz auf sich sein, da so gut gegengehalten zu haben. Und falls irgendwer zuhört, Jungs, lasst den Kopf nicht hängen. Die Messe ist noch nicht gelesen.
Ja, Mann.
Wir werden euch allen mal den Spielplan reinstellen. Da kommen nämlich auch ein paar Heimspiele jetzt, die ganz interessant sind. Ja. Also Dortmund kommt auf jeden Fall noch nach Hannover, ne?
Ja.
Der Dortmund-Nachwuchs. Also wir werden da auch mal uns an den Rand stellen, geschlossen hier als Podcast-Team und uns das anschauen.
Nee, langweilig wird es auf jeden Fall nicht. Nee. Aus der 6er-Gruppe kommen auch 4 weiter. Also die Chance ist da auf jeden Fall höher wie in der ersten Runde. Ja. Und dann geht es auch direkt in die K.O.-Runde.
Boah,
okay. Direkt beginnt mit dem Achtelfinale und dann wird quasi in einem K.O.-Modus wird die deutsche Meisterschaft ausgespielt.
Wie heißen die Trainer von der U17 und von der U19?
U17 macht Clemens Döring und U19 Dirk Lottner.
Ah ja, okay.
Den kennt man ja noch aus keiner Zeit.
Ja, den kennt man natürlich. Ja, geil. Okay, dann hattest du die Doppeldosis.
Vielen Dank.
Und dann gehen wir mal über zur nächsten Kategorie.
Alte Liebe History.
Ja, Alte Liebe History würde ich heute gern auf eine Ikone unseres Sportvereins zu sprechen kommen. Popcorn Olaf. Popcorn Olaf hat uns verlassen. Im Alter von 56 Jahren ist er am 31. Januar leider von uns gegangen. Der Olaf, der war seit dem 1.8.1989 Mitglied und ich glaube über die Jahre zur echten Fan-Ikone mutiert. Ich denke mal, die Generation unserer Väter, da werden mit Sicherheit einige unserer Hörer ihn auch kennen und haben ein Bild vor Augen. Ich persönlich hatte so noch nicht von ihm gehört. Allerdings glaube ich, die Aufmachung oder ich sag mal die Platzierung auch vom Verein, als die Nachricht reinkam, dass er verstorben ist, zeigt, glaube ich, ganz gut, dass er auf jeden Fall eine echte Vereinslegende ist. ja, wie kam Popcorn Olaf erstmal der Name zustande und wie wurde er bekannt? Ja. Der Olaf, der hat in den 80er und 90er Jahren, hat er so ein bisschen eine Bekanntheit gewonnen, und zwar verkaufte er im Niedersachsenstadion damals auf der Ost- und Westtribüne Snacks und Popcorn. Daher natürlich auch der Name Popcorn Olaf. In einem weißen Kittel. Also er stach natürlich auch in seiner Optik ein bisschen aus der Masse heraus. War von vielen geschätzt, und ich habe gelesen, dass er auch viel natürlich auch von Leuten angesprochen wurde, auch privat auf der Straße. Ja. Und immer wenn jemand kam, ach, da ist Popcorn Olaf, dann hat er sich immer tierisch gefreut. Und der hat es auch nicht, ich sag mal, den Leuten nicht übel genommen, dass sie ihn Popcorn Olaf genannt haben. Der hat sich darüber sehr gefreut und hat auch Wertschätzung bekommen seitens des Vereins. Es gab zwei Ereignisse, die, glaube ich, dem Olaf für immer in Erinnerung geblieben sind. Und zwar einmal am 23.01.2005. Da war damals die Eröffnung von unserem neuen Niedersachsenstadion. Beim Eröffnungsspiel gegen Leverkusen, da bekam der Olaf symbolisch einen überdimensionalen Schlüssel vom Verein überreicht. Geil. Und ja, der lief damit, glaube ich, Richtung Nordkurve und hat ihn in den Himmel gestreckt, als ob er den Pokal in der Hand hält. Eine Riesenfreude brach aus ihm aus, jubelte vor, glaube ich, knapp 40.000 Menschen in dem Moment, war, glaube ich, unvergessen für ihn. Und die zweite Aktion war an seinem 50. Geburtstag, war noch zu Zeiten von Henne Weidand, war Olaf sein absoluter Lieblingsspieler, und die Mannschaft hat damals für ihn ein Trikot organisiert mit allen Unterschriften und der Rückennummer 9 von Henne Weidand auf dem Rücken. Auch da merkt man, der hat halt eine totale Nähe auch zur Mannschaft. Nachdem er Popcorn und Snacks verkauft hat, hatte der noch ein, zwei Stationen noch im Verein. Ich glaube, der hat irgendwann die Fanzeitschrift verkauft, die Stadionzeitung, und hatte dann sogar eine Position im Stadionteam. Der kennt Mann und Maus, ich glaube, von Fans bis Angestellten. Der Olaf war bei allen bekannt und geliebt, und umso trauriger, dass er uns jetzt verlassen hat. Von daher nochmal Grüße in den Himmel, Olaf.
Rest in Peace.
Rest in Peace, Popcorn Olaf. Und ja, krass, also auch, dass er da vor dem Spiel so eine, sage ich jetzt mal, posthume Aufmerksamkeit kriegt.
Korrekt, ja.
Das zeigt irgendwie, wie bedeutsam er für viele Menschen im 96-Kosmos war. Und du hast das gesagt, in den 80er, 90er Jahren, da braucht man jetzt tatsächlich mal ein bisschen Hilfe. Also wir haben das jetzt gehört, aber ich frage mich, hat er dann seine eigenen Popcorn und Erdnüsse und Snacks zu Hause vorbereitet und die privat dann selber mitgebracht und die auf eigene Tasche verkauft? Oder war der irgendwie, oder hat er das im Dienste einer, wisst ihr, was ich meine?
Ja, absolut. Also,
die Frage ist, stelle ich mir in den 80er, 90er Jahren halt auch noch ein bisschen entspannter vor. Mhm. Also wer in den 80er, 90er Jahren schon auf der hölzernen Ost- und Westtribüne saß, kann gerne mal erzählen, wie das so war mit Popcorn Olaf in Aktion.
Ja, Mann.
Ich habe auch gelesen, der hat dann immer einiges übrig geblieben, und dann am Ausgang rief er immer: zwei Tüten, eine Mark. Moment, zwei Tüten, eine Mark.
Ja.
Erzählt mal. Also da ist ja vor unserer Zeit.
Ja, also was ich, genau wie Gianni das ganz gut zusammengefasst hat, was er dem Verein bedeutete, aber auch was der Verein ihm bedeutete. Also ich habe im Fanmag mal ein bisschen gewühlt, ne, und habe unfassbar viele Beiträge irgendwie aus dem Jahre 2001 und so gefunden, wo die Leute sich über Popcorn Olaf unterhalten haben. Und natürlich ein paar lustige Anekdoten, die ich jetzt mal hinten anstellen will, aber auch sehr viel schöne, dass er beispielsweise bei Spielen, also da war irgendwie bei Testspielen irgendwo unterwegs, und 96 hat gewonnen und der hat angefangen zu weinen vor Freude. Also man, ne, für ihn war 96, das war sein ganzes Leben. Ja. Und er hat alles irgendwie in den Dienst dieses Vereins gestellt und hat sich wahrscheinlich, muss man ja auch sagen, mit dem Verkauf von Popcorn und Snacks hat er sich irgendwie nicht nur seinen Lebensunterhalt finanziert, sondern auch seine Leidenschaft für 96. Und ist wahrscheinlich auch, muss man so sagen, von dem Geld dann immer mit auswärts gefahren und hat sich Karten gekauft. Und das ist ja, also romantischer geht's ja eigentlich nicht, ne? Ja,
definitiv. Also ich glaube, es war ein sehr, sehr loyaler Typ gegenüber dem Verein. Und ich finde es einfach unfassbar schön, dass der Verein das dementsprechend auch so krass wertschätzt.
Ja, safe.
Ist schon eine schöne Nummer auch für ihn, ne? Wenn er wüsste, Oder hoffentlich hat er von oben zugeschaut. Ja. Ich denke mal, da ist die eine oder andere Träne geflossen.
Geil.
Und auch eine schöne Brücke, ne, dass er einen Banner kriegt, aber eben auch vom Stadion da die Hommage. Ja, dann gehen wir mal weiter. Jetzt wird's heiß.
Yes.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Yes, in unserer heutigen Kategorie 96 Grad gibt es kein Hot Take, aber ein Hot Talk. Und zwar reden wir, weil das Thema wieder sehr präsent ist, allgemein in Deutschland als auch vor allem bei uns in der 96-Community, über die Terminierung und vor allem die Topspiele, die jetzt angesetzt werden. Und viele 96-Fans sind empört, dass wir einfach keine Beachtung in diesen Topspielen finden und andere Vereine, die sportlich viel weniger relevant sind, da teilweise schon 7 Topspiele die Saison haben. Und genau. Aus gegebenem Anlass wollen wir das heute einmal durchgehen. Ich hole euch einmal ein bisschen ab und dann wird hier heiß diskutiert und Gianni und Henne haben die Möglichkeit, hier richtig ihren Hate abzufeuern. Oder vielleicht auch nicht. Mal schauen. Genau, grundsätzlich ist es so, dass jeder Verein in der ersten und zweiten Liga die Möglichkeit bzw. die Erlaubnis hat, maximal 10-mal ein Topspiel zu haben, also sprich das Spiel am Samstag um 20.30 Uhr und bisher ist es so, dass der VfL Bochum, oder ich fange mal unten an, Münster, Paderborn und BS hatten bisher kein einziges Topspiel, Kiel hatte 1, dann kommen wir gemeinsam mit Elversberg, Bielefeld, Fürth, Nürnberg und wir hatten allesamt 2 Topspiele, 3 Topspiele hatten der KSC und Magdeburg, 4 Topspiele hatten die Fortuna aus Düsseldorf und Dynamo Dresden, 5 Topspiele hatten Darmstadt und Kaiserslautern, 6 Topspiele Schalke und Hertha und wie eben schon genannt auf Platz 1 Bochum mit 7 Topspielen bisher. Und bevor wir in die Diskussion gehen, machen wir noch einen kleinen historischen Schwenk. Und zwar war es so, dass bis in die späten 90er und Anfang der 2000er wurde der Spielplan mit dem sogenannten englischen Schlüssel erstellt. Das war noch relativ einfach und wahrscheinlich, wie man sich das heute vorstellt, wenn ein Jugendturnier in der Halle irgendwie ausgelost wird, da hat jeder Verein eine Nummer bekommen und dann wurde systematisch verteilt, sodass jeder gegen jeden einmal heim und einmal auswärts spielt und auch damals wurde schon natürlich auf internationale Wettbewerbe Rücksicht genommen. Das heißt, wenn man am Donnerstag spielt, spielt man nicht wieder am Freitag oder Samstag, sondern am Sonntag. Weitere Faktoren wie die Sicherheitsauflagen oder TV-Verträge spielten damals noch eine deutlich geringere und kleinere Rolle, als sie es heute tun. Und wir erinnern uns gerne an die Zeit zurück, auch in unserer Jugend, da galt die Konferenz um 15.30 Uhr am Samstag noch als der Kern der ersten und zweiten Liga. Darauf konnte man sich committen, schaltet man die ein, waren da geile Bretter bei. Und es war auch so, dass man, wenn man um 18 Uhr die Sportschau eingeschaltet hat, hat man mindestens ein paar geile Spiele gesehen. Und das hatte ich anhand oder in meiner Recherche auch gesehen, dass die Sportschau sehr darunter leidet. Also die Einschaltquoten der Sportschau gehen immer weiter runter, dadurch, dass die Topspiele nicht mehr in die Konferenz fallen und damit die Hauptausstrahlung der Sportschau um 18 Uhr am Samstag immer weniger Relevanz hat. Und dann hatten wir tatsächlich in den 10er Jahren auch mal die Montagsspiele. Das war, glaube ich, ein Graus für alle, vor allem für die Fans. Und die wurden dann nach langen Fanprotesten auch eingestellt. Und um euch zurück in die Gegenwart zu holen, von der alten Fernverteilung und der Konferenz als Kern ist relativ wenig übrig geblieben. Ne? Heutzutage ist es so, dass die DFL, ich habe mal auf deren Seite recherchiert, die haben eine komplett eigene Software zur Erstellung der Rahmenspielpläne. Und die wird, so muss man sich das vorstellen, mit unendlich vielen Daten und Variablen gefüttert und spuckt dann einen möglichst sinnvollen Rahmenspielplan aus, der dann erstmal steht. Und neben den Interessen der DFL gibt es allerdings noch viele weitere Variablen wie Stadionverfügbarkeiten, polizeiliche Sicherheitsvorgaben, Parallelveranstaltungen, Reisewege und Belastungssteuerung der Mannschaften, TV-Verträge, Wünsche der Clubs, als auch gesetzliche Auflagen der Kommunen. Also es ist schon nicht einfach, so einen Rahmenspielplan zu erstellen, was man da über 17 Bundesländer beachten muss. Die genauen Terminierungen, wie ihr wisst, werden dann lange offen gehalten und erst Wochen bzw. kurzfristig vor den jeweiligen Spieltagen bekannt gegeben. Neben internationalen Wettbewerben und, so sagt es die DFL, Faninteressen, was man manchmal schmerzlich vermisst, gibt es da auch noch andere entscheidende Faktoren? Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was das Ganze sehr brisant macht. Denn das sind die Picking-Rechte der TV-Partner. Also den TV-Partnern wird am Anfang der Verhandlung gesagt, ey, ihr habt auch Mitspracherecht, also in den sogenannten Picking-Rechten. Das heißt, ihr könnt dann sagen, ich möchte die Vereine, die und die Vereine um die und die Uhrzeit sehen. Und dann liegt da nämlich sehr viel Macht bei den TV-Sendern. Und die gucken dann natürlich, okay, beste Sendezeit, Samstag 20:30. Dann haben wir samstags mittlerweile auch diese Free-TV-Übertragung. Das heißt, da sind noch mehrere TV-Sender und Streaming-Dienst dran beteiligt und kämpfen um diese Top-Spiele. Und dabei ist vor allem in der Recherche sehr offensichtlich geworden, dass das sportliche Ansehen der Vereine irgendwie immer weniger relevant ist und es vielmehr um die Werbewirksamkeit von gewissen Spielen geht. Und entscheidend ist da vor allem die Markenbekanntheit, als auch, und das habe ich immer wieder gelesen, die Narrative der jeweiligen Vereine. Also wenn man sich einmal diese Topspieltabelle anguckt, dann nimmt man mit Bochum natürlich diesen Absteiger, der jetzt wieder in die erste Liga möchte. Man nimmt mit Schalke einen absoluten Arbeiterverein, ne, der unfassbar viele Fans hat und wieder in die erste Liga möchte. Und so bauen sich viele Narrative um diese Vereine. Und die, die aktuell nicht so eine richtige Geschichte zu erzählen haben, weder sportlich als auch irgendwie populistisch, die fallen dann halt unten raus. Wenn man sich Münster, Paderborn und BS anschaut, dann versteht man das Konstrukt. Die sind jetzt weder sportlich, also Paderborn mal ausgenommen, aber erzählen kein richtiges Narrativ. Das, ne, muss man so einfach sagen. Das sind jetzt nicht die Bretter, die man sich unbedingt anguckt.
Nicht die Magneten.
Absolut nicht die Zuschauermagneten. Und dann spielen natürlich auch die historischen Einschaltquoten eine wichtige Rolle. Ne? Das heißt, die Streamingdienste und TV-Sender gucken sich die historischen Einschaltquoten aus der Vergangenheit an und sagen dann, okay, wir wollen Bochum so und so oft sehen. Und da fehlt dann für viele das Verständnis, warum das Ganze noch ein Topspiel genannt wird. Und um es mal realistisch einzuordnen, muss man sagen, klar ist auf jeden Fall, dass die Bundesliga und der Fußball allgemein leider zu einem echten Medienprodukt verkommen sind. Und ne, ist auch kein Geheimnis, wenn man sagt, dass die Einnahmen den Ligabetrieb sichern und die Quoten für die TV-Sender über allem stehen. Ne? Also die machen das jetzt nicht uns zuliebe, dass sie da irgendwie Spiele abends zeigen, damit wir 96 gegen sonst wen sehen können, sondern am Ende sind das Gelder, die da fließen. So dass desto höher die Quoten sind, desto einfacher fällt es der DFL, diese Werbeverträge für die nächsten Jahre wieder zu verkaufen. Ne? Wenn die irgendwie mit glänzenden und sehr hohen Quoten angeben können, dann ist, weiß nicht, RTL, DAZN, Sky natürlich auch bereit, höhere Beträge zu zahlen. Und das große Aber, und das ist, da geht es schon ein bisschen in die Meinung, und vor allem meine persönliche Meinung, wir diskutieren alle immer auf der Grundlage, ihr nennt das Topspiel, aber da sind ja nicht zwangsläufig Top-Vereine gerade bei. Und da müsste man irgendwie transparenter kommuniziert werden, weil top ist es aktuell nur im Sinne der Streamingdienste und TV-Anbieter und nicht zwangsläufig auch der Zuschauer. Das ist einmal kurz umgerissen und da würde ich euch einmal gerne mit in die Diskussion nehmen und euch fragen, ob ihr erstmal grundsätzlich findet, dass die Top-Spiele fair verteilt sind. Ich meine, die Zahlen sagen natürlich anderes, deswegen sitzen wir auch hier. Aber könnt ihr es nachvollziehen, auf welcher Grundlage diese Top-Spiele verteilt werden? Oder sagt ihr, nee, das ist sinnlos, man müsste eigentlich immer den sportlich gut stehenden Mannschaften dieses Top-Spiel zusprechen?
Ja, danke auf jeden Fall erstmal für deine kurze Zusammenfassung. Da waren schon die ein oder andere Punkte bei, den kannte ich so nicht. Kurzum, finde ich die Splittung der Spieltage grundsätzlich erstmal richtig scheiße. Für mich ist Fußball einfach Samstag 15:30. Natürlich müssen wir uns aber irgendwo dann dem Wandel der Zeit stellen. Es gibt auch Beispiele, ich gucke mal nach Italien, wo es halt deutlich schlimmer ist. Ne? Da hast du halt gar kein Spiel mehr, irgendwie zeitgleich. Es geht morgens um 12.30 Uhr, glaube ich, los und endet irgendwann abends um 21.45 Uhr. Dass auch ja jeder vom Fernseher jedes Spiel gucken kann. Da sind wir in Deutschland, glaube ich, noch mit die Einzigen, die noch so eine Samstagskonferenz haben, gerade in der Bundesliga.
In Italien ist es sogar so krass, dass die Spiele teilweise eine Woche vorher terminiert werden.
Ja. Von daher ist es natürlich, wenn man das mit anderen Ligen vergleicht, so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Aber das ist halt auch das, was den deutschen Fußball noch ausmacht. Viele gucken neidisch auf uns, volle Stadien, geile Fanszenen und ich würde mir da schon wünschen, dass da das Ganze auch so ein bisschen mehr in Betracht gezogen wird, weil das ist das, was uns ausmacht und da sind wir unfassbar stark drin. Lass uns das doch nutzen, um einfach eine geile Liga zu stellen.
Ja.
Das kurz dazu, meine Meinung generell. Thema Topspieler, rege ich mich extrem oft drüber auf. Für mich ist das Thema Topspiel auf dem Samstag 20:30 jetzt nichts, wo ich sage, habe ich richtig Bock drauf, weil ich Bock drauf habe, auf dem Freitagabend nach Kaiserslautern zu fahren. Für mich ist das rein Prestige, muss ich sagen. Für mich ist das ein reines Prestige-Ding. Wurmt mich, wenn wir hier aktuell erst mit zwei Topspielen dastehen. Wenn man betrachtet, dass wir der absolute Aufstiegsfavorit zu Saisonbeginn waren. Parallel dazu sind wir ein Traditionsverein. Und wenn ich da auf die Liste gucke, mit wem wir auf einem Treppchen stehen, ich glaube, da war
Elversberg
mit
Bielefeld, auf den Treppchen. Fürth, Nürnberg.
Ja, okay, wenn ich da so Namen wie Elversberg oder Fürth.
Macht schon traurig.
Das beleidigt mich. Ja. Also da fühle ich mich echt beleidigt. Über uns hast du dann Vereine wie Bochum, die mit 7 komplett reinscheißen. Leuchtet für mich nicht so ein. Zumal wir auch weiterhin einen attraktiven Fußball spielen. Alle sagen, wir spielen den geilsten Fußball. Wir haben schon noch eine Fanbase dahinter. Natürlich ist das jetzt kein Schalke von der Masse, von der wir sprechen. Aber wir können trotzdem, glaube ich, auch in puncto Einschaltquoten für ein gesundes Mittelmaß sorgen. Wie das Ganze verteilt wird, leuchtet für mich nicht richtig ein. Es muss irgendwo so ein Mix sein. Natürlich muss darauf geachtet werden, dass die Einschaltquoten stimmen. Seitens der Entscheider, klar. Aber man sollte immer die aktuelle Situation in der Liga betrachten. Und mich juckt nicht, was Bochum macht, als Beispiel. Die spielen da irgendwie ihren Rösler-Fußball, der jetzt nicht so attraktiv ist wie unser Ball. Und die kriegen hier ein Topspiel nach dem anderen. Ich weiß nicht, wer sich das anguckt. Also natürlich hat man die Fanbrille auf, aber ja, für mich leuchtet es nie ein.
Also ich finde es eigentlich, ich mag das Topspiel, weil ich mag Flutlichtspiele. Ich finde die 20.30 Uhr Anpfiffzeit irgendwie auch geil auf den Samstagabend. Also wenn wir Heimspiele haben, ich gehe da gerne hin. Ich freue mich da drauf. Man hat irgendwie den ganzen Samstag und abends geht man dann aus. Ich finde das geil.
Oh, ausgehend.
kommt selten vor bei mir. Deswegen ist das für mich ausgehend, ja. Ich gebe euch recht, das ist so ein Prestige-Ding und mich macht's mittlerweile wirklich auch wütend. Ich finde, bei aller Kommerzialisierung ist es doch wichtig, dass wir als Fans oder ne, die den Fußball lieben, die Vorgänge auch verstehen und nachvollziehen können. Und das ist in dem Fall eben überhaupt gar nicht so. Also wir haben uns jetzt wirklich, nicht nur Hannes, sondern wir alle irgendwie die ganze Woche damit beschäftigt und haben überlegt, was ist der Faktor? Warum fällt 96 da raus? Ne? Also wo liegt der Unterschied zwischen 2 Hannover 96 und 7 Bochum? Ja, in der Hinrunde kannst du mir noch die Geschichte erzählen von Bundesliga-Absteiger, Ruhrpott, viele, viele Leute, viele Fans, wobei Bochum ja auch nicht mehr Mitglieder hat gravierend als wir. Ne? Also das würde jetzt für Schalke sprechen, aber nicht für Bochum. Aber spätestens in der Rückrunde müsste doch jetzt eigentlich gegengesteuert werden. Ja, und wenn du ein Spiel 96 gegen Schalke oder Schalke gegen 96, was jetzt bald kommt, nicht als Topspiel nimmst, das finde ich einfach wirklich, finde ich haarsträubend. Ja. Ich finde, ich würde es ehrlich gesagt auch strange finden und kritisieren, wenn 96 auf 7 wäre und Bochum auf 2. Ja. Ich finde, man muss wirklich einfach gucken, was ist ein cooles, interessantes Spiel an diesem Wochenende? Und wenn das Fürth gegen Nürnberg ist oder Dresden gegen Magdeburg wie vor 3 Wochen, dann finde ich das völlig legitim. Aber es gibt einfach Spiele, die versteht kein Mensch. Ne? Also jetzt nächstes Wochenende, ich greife jetzt schon mal vor, spielt Dresden gegen Elversberg das Topspiel. Ja. Dresden gegen Elversberg, die haben geografisch nichts miteinander zu tun, die haben tabellarisch nichts miteinander zu tun. Dresden hatte vor 3 Wochen das Topspiel und Elversberg vor 2 Wochen.
Ja.
Also ich verstehe das einfach nicht.
Nee, also ne? Genau, ich glaube, es ist so, oder das hatte ich so in meiner Recherche auch, und ich habe auch viele Kommentare und Beiträge dazu durchgelesen, dass wenn Elversberg dieses Topspiel hat, dann stellen die eher nur die Bühne. Ne? Aber das Narrativ oder um was es da geht, ist Dresden. Wenn wir auf unsere Topspiele gucken, gegen wen hatten wir sie?
Bochum und Hertha, ne?
Genau. Und das ist ja genau das Beispiel. Ne? Das sind die beiden, die ganz oben in dieser Topspieltabelle stehen. Und wir waren da mehr, meiner Meinung nach, oder der Meinung vieler Leute, die das kommentiert haben und dazu Beiträge veröffentlicht haben, sind wir dann mehr, also ist das dieser kleine gemeinsame Nenner mit 96 dann eher die Bühne. Aber das Topspiel wurde an Bochum und Hertha vergeben. Sieht man ja daran, dass wir einfach erst zwei haben, weil sonst hätten wir, genau wie Henne sagt, wäre Schalke und Schalke gegen 96 natürlich ein Pflichtprogramm in der Abendunterhaltung.
Weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass Bochum jetzt so eine Fanbase hat, dass wir da nur, ich sage mal, die Bühne stellen und dass die da groß für Einschaltquoten sorgen.
Ja, offensichtlich.
Nee, aber das Narrativ. Ja. Ich glaube, was glaube ich in das Narrativ wirklich zählt aus Kommerz-Sicht, ja, ist ja, sie kommen aus der Bundesliga. Das heißt, Bayern-Fans, Gladbach-Fans, Leverkusen-Fans, ja, und so weiter und so fort, haben die letzte Saison noch gesehen, ja, sind da selber noch hingefahren. 96 haben die seit Jahren schon nicht mehr gesehen.
Ja.
Ne? Also so traurig es klingt, aber das ist, glaube ich, das, was du mit Narrativ meinst.
Absolut, das, ne, sind diese Narrative, und die gebe ich ja nicht den Verein, sondern die haben sie, und machen wir uns nichts vor, Bochum hätte keine 7 Topspiele, wenn die ersten 2, 3 nicht offensichtlich voll eingeschlagen hätten in den Einschaltquoten. Deswegen werden diese Spiele ja kurzfristig terminiert, damit man auf sowas, dass man das immer noch anpassen könnte. Hätten die jetzt unter der Saison gemerkt, Alter, Bochum guckt sich keinen Schwanz mehr an, dann hätten die keine 7 Topspiele. Deswegen halten sich diese Terminierung ja so offen.
Ist wahrscheinlich ein bisschen so, ich meine, 96-Fans gucken sich 96 an, aber wer guckt sich außerhalb von 96 96 an?
Ja, wer guckt sich Bochum
an? Ne, das ist so. Ja, aber eher vielleicht, keine Ahnung.
Das, ich meine,
guck damit, mal, Bochum, dann hört man das Herbert Grönemeyer-Lied.
Das will ich ja gerade
also
sagen.
Ne, das,
ich glaube, so Vereine wie schon Bochum rein und Gladbach, die haben deutschlandweit einfach mehr Sympathisanten. Und wie gesagt, aus unserer Sicht ist das vielleicht schwer nachzuvollziehen, weil wir aber wirklich aus der Fanbrille und Fußball sportlich betrachten. Aber wie gesagt, ich wiederhole mich da, es spricht ja absolut Bände dafür, was die DFL teilweise schon sagt, dass diese Picking-Rechte bei den TV-Sendern liegen, und die würden den Teufel tun, ein Spiel mit schlechten Quoten freiwillig einzuschalten.
Ja, ich werde das Gefühl nicht los, dass wir hier einfach benachteiligt werden, wenn ich da auch in Darmstadt...
Ja, aber aus welchem Grund sollten sie uns benachteiligen?
Weil die DFL Martin Kind hasst? Ich weiß es nicht.
Aber die DFL hat damit nicht so viel zu tun wie die TV-Rechte,
okay,
oder die TV-Anbieter. Und dann würden, ja, ganz kurze Frage noch, was wäre denn die Bestrafung eines Nicht-Topspiels? Also was wäre die Bestrafung, wenn du kein Topspiel hast?
Prestige. Naja,
geht es nur um Prestige?
Es geht rein nur um Prestige. Wenn ich sehe, dass ein Darmstadt mit 5 Spielen 3 Topspiele mehr hat als wir, stelle ich mich die Frage, warum? Weil sie jetzt aktuell Erste sind? Nein, waren sie halt, die haben immer oben mitgespielt.
Nee, genau, aber die Frage beantwortet sich durch die Einschaltquoten, durch das Geld, was da fließt.
Da würde ich gerne mal sehen, was da so eine Einschaltquote ist.
Da wird die DFL wahrscheinlich nicht offenlegen.
Also ja, du kannst mir nicht erzählen, dass Darmstadt mehr Fans ranholt oder mehr Zuschauer ranholt als 96, weiß ich nicht. Und du kannst mir nicht erzählen, dass Darmstadt jedes Mal gegen irgendein Narrativ gespielt hat. 5-mal. Also nein.
Nein, es liegt also an Darmstadt.
Die Lilien.
Ich glaube...
Aber es gibt ja kein Argument, was dagegen spricht.
Naja, ich... Also
bei Lautern, Schalke und sogar Bochum sage ich noch alles gut. Kann ich irgendwo nachvollziehen, aber dass wir da auf ein Treppchen stehen mit Fürth und Elversberg und Darmstadt 3 Spiele mehr als wir, das verstehe ich aber nicht.
Ja. Also ich hätte natürlich auch gerne die Zahlen, musst du zu beurteilen, aber der einzige Weg, wie man es sich erklären kann, ist am Ende das Geld.
Und man sollte ja meinen, dass in ein Narrativ in der Rückrunde dann auch einfließt, der Tiez-Fußball ist bei objektiven Fußballkennern und Fußballfans der attraktivste Fußball in der zweiten Liga, und das guckt man sich gerne mal an. Und deswegen, wir haben jetzt, glaube ich, einen analytischen Versuch gemacht. Emotional müssen wir trotzdem sagen, es ist eine Frechheit. Und man muss halt sagen, sollte man sich da überhaupt drüber aufregen oder können einem Topspieler eigentlich scheißegal sein? Muss man das überhaupt so prestigetechnisch sehen, wie wir das tun? Ich tue das auch, Gianni, ich gebe dir recht. Ich sehe das auch prestigetechnisch. Sollte man das überhaupt tun und sollte man sie vielleicht sogar abschaffen?
Vielleicht gibt es ja draußen jemanden, der uns da so ein bisschen näher ranholt und uns vielleicht auch ein bisschen versorgen kann mit Einschaltquoten.
Ja, also ich bin ja voll bei euch beiden. Ne? Ich sehe, wenn mich jemand fragt, würde ich sagen, dass Schalke gegen 96 an dem Wochenende safe die meisten Zuschauer
von vorne. Da hat doch, glaube ich, jeder mit gerechnet. Ja, ich würde sagen, wir machen einen Haken hinter.
Ja.
Gibt es vielleicht noch ein ganz cooles Spiel, wo wir mal drauf schauen sollten. Und zwar die Derby-Terminierung hat, glaube ich, viel überrascht. Wir spielen nicht Sonntag um 13:30 Uhr, sondern das Derby findet diesmal auf einem Freitag statt. Was sind da eure Meinung zu?
Ich find's geil. Weil Flutlicht-Derby, geiler geht's doch nicht. Sonntag 13 Uhr ist die beschissenste Zeit für ein Derby.
Definitiv.
Also mich hat's überrascht.
Auf jeden Fall.
Wirklich überrascht.
Da mega, kommt richtig Dampf auf. Da haben einige, glaube ich, richtig Bock drauf.
Ja. Ja, dann wollen wir jetzt mal auf nächste Woche schauen und wir haben eine kleine neue Mini-Kategorie und zwar haben wir Altin zu einigen Gegnern befragt, die wir jetzt noch in der Rückrunde haben und Altin Lala hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und hat uns so ein paar Geschichten zu unseren Gegnern erzählt und hier folgt das, was er zu Hertha gesagt hat. Und ich war doch erstaunt, gegen wie viele Mannschaften, die jetzt in der zweiten Liga spielen, du gespielt hast damals, was auch zeigt, wie traditionsreich diese Liga jetzt mittlerweile ist, ne?
Ja, die zweite Liga ist die erste Liga eigentlich. Ja,
so sieht's aus, genau. Fangen wir vielleicht direkt mal mit Hertha BSC Berlin an. Was fällt dir zu dem Verein Hertha BSC Berlin ein?
Dass Boateng das erste Spiel gespielt hat im Profi. Fußball und ich das erste Tor geschossen.
Sehr gut. Und du hast nicht nur, habe ich gesehen, ein Tor gegen Hertha gemacht, sondern hast auch da eine gelb-rote Karte in der 45. Minute mal abgegriffen. Kannst du dich an die noch erinnern?
Ja, ich kann noch den Schiedsrichter Stark aus München, ich weiß nicht, der hatte, ich weiß nicht, was er gegen mich hatte, verstehe ich nicht. Damals gab es ja so eine komische Regel, den Ball wegspielen, nachdem Schiri abgepfiffen hat, war eine gelbe Karte halt. Und ich hatte eine gelbe Karte, ehrlich gesagt, gegen Baschdürk. Mit denen hatte ich mich auch ein bisschen gezankt, auch in Hannover. Und der wollte Revanche. Ich war immer für Kämpfen gut und so weiter. Und da hatte ich eigentlich mehr oder weniger mit einkalkuliert, gelbe Karte. Und die zweite war gegen Niko Kovac in Zweikampf gewonnen. Und ich spielte den Ball nach vorne. Auf einmal hat der Schiri abgepfiffen und vorher oder gleichzeitig und dann deswegen kamen die Hertha-Spieler, haben protestiert und wegen Ball wegspielen. Ich dachte die ganze Zeit, ich bin in Kabine, bis nach dem Spiel, ich dachte, weil von wegen Trikot ziehen und so weiter, ich habe gar nichts gemacht, deswegen habe ich gesagt, hey, ich habe ihn gar nicht gezogen und habe auch noch nicht verstanden und da habe ich mich eigentlich auch mit einigen Spielern angelegt, fast mit die Hälfte Hertha-Spieler, die kamen auf einmal zu protestieren, fand ich unfair und ja.
Yildiray Baschdürk, Niko Kovac und Altin Lala im Tunnel. Ey, so viel Testosteron gibt's in der ganzen Liga nicht mehr heutzutage. Ne? Crazy. Ja, und wir wollen auch eine Rache, genauso wie Baschdürk, wollen wir eine Revanche für das 0-3 in der Hinrunde treffen auf unseren Ex-Trainer. Und ich will heute gar nicht so viel zum Gegner erzählen. Wir kennen alle den Stefan Leitl-Fußball. Wir wissen, was der spielen lässt. Das brauche ich hier gar nicht zu beschreiben. In die letzten 5 Spiele von Hertha sind sie ungeschlagen. Das muss man ihnen lassen. Also sie haben 4-mal unentschieden gespielt und 1-mal gewonnen. Da müssen wir uns eine Scheibe von abschneiden. Auch gegen Top-Mannschaften jetzt nicht verloren. Sie haben gegen Schalke unentschieden gespielt, gegen Darmstadt unentschieden gespielt und Elversberg halt 3-0 zu Hause besiegt. Und das ist schon stark. Das müssen wir ihnen jetzt in der Rückrunde erstmal nachmachen. Und trotzdem würde ich sagen, ist das Momentum bei uns, denn genauso wie Kiel in der letzten Woche hat Hertha in dieser Woche eine Doppelbelastung, kommt uns sehr passend. Am Dienstag spielen sie tatsächlich im Pokal gegen Freiburg und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kriege da direkt so Verlängerungsvibes, wenn ich irgendwie Hertha Freiburg lese, also da können auch gern mal extra Minuten gegangen werden. Und dann werden wir doch mal sehen, wie fit die dann am Samstag gegen unsere Lauf- und Dribbelstarke Mannschaft sind. Zusätzlich ist Kovnatski gesperrt, der jetzt nicht der Ober-Goalgetter ist, aber trotzdem ein kopfballstarker Stürmer, der sicherlich uns ein paar Probleme bereitet hätte. Die Talente Kenny Eichhorn und Krattenmacher sind aktuell verletzt. Eichhorn auf jeden Fall länger, Krattenmacher weiß ich nicht, ob er jetzt bald zurückkommt. Seefeug wurde jetzt am Wochenende früh ausgewechselt, weil er verletzt war. Also die sind so ein bisschen doppelt gebeutelt in dieser Woche und das könnte uns auf jeden Fall zugutekommen. Ich möchte einfach nur, die haben ja letzte Woche gegen Elversberg 3-0 gewonnen und ich möchte euch einfach nur mal die Zahlen vorlesen. Also die haben 3-0 gewonnen und hatten einen Ballbesitz von 41%. Ne, wenn du so hörst, 3-0, es ist exakt die Kopie von dem 3-0 gegen uns. Ne? Also 41% Ballbesitz, so Leitl, ne? Gib mir nicht den Ball, weil ich kann nichts damit. Und haben mit einem X-Goal-Wert von 1,23 das Spiel 3-0 gewonnen. Also die holen dann in diesen Spielen doch ein Maximum raus aus dem wenigen, was sie können. Und da müssen wir, und ich sag's jetzt ganz ehrlich, da müssen wir jetzt unser Momentum beim Schopfe packen und dahin fahren und die müden Beine da bespielen und bedribbeln mutig und die anpressen. Und dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das aufgehen wird. Es hätte im Hinspiel schon aufgehen können, da waren wir schon gut, da ist es vom Spielglück her auf die andere Seite gekippt und ich bin mir relativ sicher, dass es nächste Woche auf unsere Seite kippt. Und trotzdem muss man natürlich sagen, dass Hertha wahrscheinlich mit Fabian Rehse den Top 5, einen der Top 5 Spieler der Liga hat mit 14 Scorer, ne? Und mit Jan-Luka Schuler jetzt ein Stürmer vorne, der relativ gut butzt, mit Matte Winkler ein Talent, der echt nicht schlecht ist. Dann so Haudegen wie Leisner und Seguin. Also das ist schon natürlich qualitativ eine gute Truppe, die aber einfach vom Trainer nicht fußballerisch gut eingestellt ist. Von daher hoffe ich oder bin mir relativ sicher, dass das gut kommt. Ich würde jetzt mal den Übergang zur Starting 11 geben und frage dich mal, wer deckt Fabian Rehse?
Ja, ich vermute stark, dass unser Virgil die Aufgabe bekommt.
Ah, wieder.
Die Aufgabe bekommt, den Kollegen Rehse unter Beschlag zu nehmen. Rehse, seine Hauptposition ist ja auf dem linken Flügel. Virgil spielt bei uns meist rechts. Von daher gehe ich davon aus, dass er mit seiner Erfahrung auf jeden Fall derjenige sein wird, der diesen Kerl in den Griff bekommen wird. Ich denke jetzt einfach mal positiv. Übergehend zu meiner Startelf-Prediction gehe ich mal stark davon aus, dass sich nicht viel tun wird in der ersten Elf im Vergleich zum Heimspiel gegen Kiel. Ich denke mal, die einzige Position, wo es vielleicht eine Änderung geben wird, ist die linke Verteidigung. Wenn Nawrocki sein Wehwehchen vom Schlüpfer anziehen überwunden hat, könnte ich mir vorstellen, dass er reinrotiert für Okon. Wenn nicht, finde ich nicht so dramatisch. Okon hat es gut gemacht. Aber ansonsten glaube ich, alle Positionen haben sich dahingehend erstmal gefestigt.
Ja, nehme ich auch so.
Auf jeden Fall. Ne? Wollen wir jetzt einmal kurz unsere Tipps abgeben fürs Spiel? Ja. Was sagt ihr? Übrigens, habt ihr natürlich gut ignoriert, aber wer hat die Tipprunde letzte Woche gewonnen?
Der Hannes.
Stark. Und mit mir auch sehr viele Hörer. Das war tatsächlich der meistgenannte Tipp, um das hier nochmal kurz zu erwähnen, dass wir 3-1 gegen Kiel gewinnen.
Ja, und deine 5-Spiele-Prediction ist auch noch ganz gut im Rennen, ne? Mit 6 von 12 schon mal, ne?
Ja.
Wenn man mich vor ein paar Wochen noch gefragt hätte nach dem Spiel heute, ich glaube auch in der 5-Spiele-Prediction von Hannes habe ich gesagt, ich bin da so ein bisschen nicht ganz so gut drauf zu sprechen auf dieses Spiel gegen Hertha, weil der Herr Leitl schon immer gegen Herrn Tietz in der Vergangenheit gut dastand. Sowohl wenn wir gegen Magdeburg gespielt haben, als Leitl noch unser Trainer war, als auch jetzt wieder das Spiel von uns gegen Hertha, wo Leitl unser gegnerischer Trainer war, war ich nicht ganz so positiv unterwegs. Allerdings die letzten 2 Spiele haben mich extrem abgeholt. Und ich habe gerade ein echt gutes Bauchgefühl und würde einfach mal mit einem 2-1-Auswärtssieg ins Rennen gehen.
Ich sag 3-2, wird ein ganz wilder Ritt, aber für uns.
Okay.
Jetzt hast du Druck.
Nö. Ich habe ja...
Hast du einen vorgelegt, ne?
Wir haben vorgelegt. Wird ein ganz dreckiges 1-0. Wir werden ganz dreckig 1-0 gewinnen.
Okay. Gibt es sonst noch irgendwelche Spiele, die lohnen nächste Woche?
Ja, wir holen euch einmal ganz kurz, weil das auf jeden Fall erwähnenswert ist, einmal ganz kurz noch zur aktuellen Tabellensituation ab und dann noch einmal kurz den nächsten Spieltag abrappen. Und zwar spielen wir als Fünftplatzierter gegen die Hertha, haben aktuell 34 Punkte, hat die Hertha, und wir haben 38. Also wenn wir gewinnen, haben wir geile 7 Punkte Vorsprung auf Berlin. Sonst das erste Mal, ich erinnere mich an die vielen letzten Spieltage, an dem es immer ein paar Bretter gab, und die gibt es tatsächlich gar nicht, außer unser Spiel gegen die alte Dame, und nervt mich jetzt gerade, wo ich sage, noch mal ein bisschen mehr, dass wir den Top-Spielzuschlag nicht bekommen haben, weil wenn wir jetzt einmal die anderen Spiele durchgehen, dann merkt ihr, dass es gibt gar keine Alternative dazu. Am Freitag eröffnet Düsseldorf gegen Münster und Nürnberg gegen Karlsruhe. Am Samstag spielt Fürth auf dem Betzenberg, wir zeitgleich in Berlin, BS gegen Darmstadt, und dann, wie Henne schon gesagt hat, das geile Topspiel Dresden gegen Elversberg. Am Sonntag spielt dann Kiel noch gegen Schalke, Bochum gegen Paderborn und Magdeburg gegen Bielefeld. Das heißt, sehr viele Underdogs, oder wir würden uns über die Siege von sehr vielen Underdogs freuen. Und wenn der ein oder andere vor uns nochmal patzt, so dass wir dann oben aufschließen können. Und es fühlt sich geil an. Wir sind heiß, oder?
Voll, voll.
Definitiv. Und haben Bock.
Endlich auch mal wieder ein Spieltag, oder was heißt endlich, ne? Die letzten Wochen war es immer so, dass die anderen Mannschaften sich da oben die Punkte weggenommen haben, und jetzt ist es mal an uns.
Jetzt ist es echt
da, an uns. Hertha mal deutlich hinter uns zu lassen.
Ja, und zumal, glaube ich, also klar, die letzten Spiele haben krass beflügelt, aber ich glaube, wenn du so einen Auswärtssieg jetzt auch noch in Berlin mitnimmst, boah, ich glaube, da kommst du gut ins Reiten, ja, auf der Welle.
Dann kommen gegen Dresden auch wieder 34.000.
34.000 Dresdner.
10.000 Dresdner, ja, genau. Alright.
Hörerfrage aus der letzten Woche. Wart ihr ja in Kopenhagen, ne, gedanklich.
Genau. Und mein Highlight, nehme ich direkt vorweg, ist von Manu. Der hat uns nämlich geschrieben: Handbruch nach Bullitür. Mittwoch nachts auf Fähre, Montag dann erst zum Arzt. Alles für den HSV.
Geil.
Ja, geil, oder?
Erinnert ein bisschen an deinen Derby-Finger.
Ja, stimmt. Der übrigens wieder halbwegs verheilt ist. Und sonst das meistgenannte, wie bei euch allen, war der völlig falsch interpretierte Telefonjubel. Der Kommentator wusste es nicht besser auf Kabel, es wird, glaube ich, damals auf Kabel 1 übertragen, geil.
Ja.
Und er wusste es nicht besser und dachte, er ruft seine Eltern an, um denen vom Tor zu erzählen. natürlich wissen wir, dass das Telefon in Kopenhagen geschellt hat. Ja, und sonst, was ich auch noch sehr amüsant fand, dass uns ein Hörer geschrieben hat, dass er alle drei Tore verpasst hat, weil er pissen war.
Oh auch Gott.
Übel, ey.
Gott, oh Gott.
Aber zumindest kann er hoffentlich vielleicht heute drüber schmunzeln. Genau, und ich würde auch direkt die Hyperfrage für die Hörerfrage für die nächste Woche übernehmen. Und da wollen wir einmal unser hitziges Gespräch zur Topspielzusage oder zum Topspiel, da möchte ich einmal dran anschließen und euch fragen: Wenn ihr die Entscheidung hättet, nach welchem Prinzip würdet ihr die Samstagabendspiele vergeben? Und ich bin mir sicher, da kommen ein paar Möglichkeiten, die wir einfach mal zack durchreichen zur DFL. Um der Schmach mal ein Ende zu setzen.
Ja, oder? Und schickt auch mal Emotionen mit. Also ärgert euch das auch. Wir sind da eure Emotionen zu dieser ganzen Thematik.
Ja, bei uns könnt ihr alles rauslassen.
Genau. Ja, und dann beenden wir diese Folge. Lasst uns da, wo ihr unseren Podcast hört, auch gerne einen Kommentar da. Lasst uns 5 Sterne da. Abonniert unseren Podcast. Das hilft uns. Ihr schickt uns so unglaublich viele nette Nachrichten. Wir würden uns auch mal über nette Kommentare freuen. Das zieht noch ein paar mehr Hörer mit an. Macht das weiter so. Ihr seid eine absolut geile Community. Und
das letzte Wort habe ich nochmal ganz kurz. Und zwar möchten wir euch nochmal darauf hinweisen, dass unser Verein am 12. April sich das 130. Mal jährt und wir Geburtstag feiern. Und dafür sammeln die Fans von Hannover 96 gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Hannover Eint Geld. Es wird eine Sammelspende geben bei allen Heimspielen. Das heißt, packt euch beim nächsten Heimspiel gegen Dresden ein paar Taler ein und spendet, damit wir diesem Verein ein triumphales Jubiläum ermöglichen können. Und jetzt gebe ich nochmal ab an Henne.
Alright, dann hören wir uns nächste Woche wieder bei 96. Minute. Bis dahin, peace. Ciao, ciao.
Peace. Ciao. Ciao.